Herzlich willkommen zu unserem dritten Webinar und heute haben wir das große Berufsfeld Unfallversicherung und ich freue mich, dass Ines Buchholz heute dabei ist. Herzlich willkommen, Ines.
Schön. Hallo Katja, nochmal danke für die Einladung. Ja.
Ja, sehr gerne. Schön, dass das alles geklappt hat. Ines ist Referentin für Qualitätssicherung, Leistung bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft in Hamburg. So Ines, ich glaube, die wenigsten wissen, was die Verwaltungsberufsgenossenschaft so macht. Magst du mal ein bisschen erklären, was das eigentlich ist?
Ja, sehr gerne. Also hallo erstmal nochmal in die Runde. Moin aus Hamburg. Ja, cool, dass ihr dabei seid, weil das Wetter lädt ja eigentlich zu vielem ein, aber vielleicht ist ja auch das der Corona-Pandemie geschuldet. Und ich habe mir gedacht, ich erzähle vielleicht erstmal so ein bisschen über die Unfallversicherung, bevor ich dann zur VBG komme und dann vielleicht auch so meinen Tätigkeiten im Rahmen meiner Referentenstelle. Aber wenn das jetzt zu monologisch wird, ich zu viele erzähle, ihr sollt ja auch Fragen stellen können, dann nutzt einfach den Chat oder wie Katja gerade sagte, meldet euch per Video und dann können wir auch Fragen zwischenschalten. Ja, Unfallversicherung. Mir hat das vorher nicht so wirklich viel gesagt. Krankenversicherung kennt jeder. Also es gibt ja 5 Sozialversicherungszweige, die uns vor Einkommensausfall schützen sollen, also vor Krankheit, vor Erwerbsminderung, vor Unfall, vor Arbeitslosigkeit und wenn wir halt alt werden, also Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Unfallversicherung, Arbeitslosenversicherung und eine muss ich vergessen haben, Rentenversicherung, genau, die Rentenversicherung gibt es noch. Und ich habe mir so gedacht, wahrscheinlich kennt man die Unfallversicherung deswegen nicht, weil bei der Krankenversicherung habe ich ja diese Karte, dann gehe ich zum Arzt, zeige die vor und damit kann ich ja irgendwie was anfangen. Aber so einen Arbeitsunfall oder einen Wegeunfall, den hat man ja zum Glück nicht allzu oft. Deswegen verbindet man damit auch nichts. Und vielleicht auch deswegen, weil wenn ich so meinen Lohngehaltsstreifen kriege und die Sozialabzüge sehe, dann sehe ich halt immer alle die anderen 4, weil die halt anteilig vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer bezahlt werden. Aber bei der Unfallversicherung zahlt halt nur der Arbeitgeber für die Arbeitnehmer ein. Also Unfallversicherung, die Leistungen, die bekommt man halt dann als Arbeitnehmer oder auch als Schüler, als Auszubildender, als Studierender oder wenn man ehrenamtlich tätig ist, wenn man halt einen Unfall hat während der Arbeit, also dieser Arbeitsbezug muss halt da sein, oder wenn man einen Unfall auf dem Weg zur Arbeit hat. Weiterhin sind abgesichert Berufskrankheiten. Diese Berufskrankheiten sind halt in einer Liste, die heißt Berufskrankheitenverordnung. Das heißt, also es ist genau definiert, was eine Berufskrankheit ist. Und auch da muss halt dieser Kausalzusammenhang, also dieses, also der Zusammenhang zwischen der Tätigkeit und dem Unfall oder der Tätigkeit und der Berufskrankheit da sein. Und dann sozusagen kann man Leistungen durch die Unfallversicherung empfangen. Ja, was macht die Unfallversicherung? Die hat eigentlich 3 große Aufgabengebiete. Das ist einmal Prävention, das heißt, wir wollen arbeitsbedingte Gesundheitsschäden vermeiden und also Versicherungsfälle vermeiden. Der zweite große Bereich ist die Rehabilitation. Also wir wollen, dass die Leute, die wirklich verunfallt sind, dass wir die wieder in den Job kriegen, dass wir den Gesundheitsschaden sozusagen oder die Gesundheit wiederherstellen, die Arbeitsfähigkeit wiederherstellen. Und ein drittes großes Feld sind halt finanzielle Leistungen. Also wir sichern die Leute, die halt einen Versicherungsfall darstellen oder einen Arbeitswegeunfall hatten, die sichern wir halt ab durch Renten, durch Pflegegeld, Übergangsgeld. Wir bezahlen Umschulungsmaßnahmen, wenn jemand zum Beispiel nicht mehr in seinem vorherigen Job arbeiten kann. Und im Todesfalle gibt es auch hinterbliebenen Leistungen, also Witwenrente oder Waisenrente und solche Sachen. Ja. Das ist so die Unfallversicherung. Die VBG, also es gibt jetzt verschiedene Träger der Unfallversicherung. Das sind einmal die gewerblichen Berufsgenossenschaften auf der einen Seite und die Träger der öffentlichen Hand, das sind die Unfallkassen. Und von den Berufsgenossenschaften gibt es 9, von den Unfallkassen gibt es 24. Wenn ich euch jetzt wahrscheinlich fragen würde, wüsstet ihr wahrscheinlich nicht, ob ihr bei der Unfallkasse seid oder bei irgendeiner der BGen. Also bei den BGen kann man sagen, es ist historisch gewachsen. Ich habe mir mal aufgeschrieben, welche BGen es gibt, weil ich die nicht alle im Kopf habe. Also man hört es schon, dass es so nach Branchen sortiert ist. Holz und Metall, BG Bau, BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe, BG Handel und Warenlogistik, BG Rohstoffe und chemische Industrie. BGW, das ist die für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. Also es ist wirklich so nach Berufsgruppen sortiert und historisch gewachsen. Und bei der Verwaltungs-BG, also da, wo ich bin, da sind zum Beispiel so hört man ja schon Verwaltungsberufe, sowas wie Banken, Versicherungen, Architektenbüros, Ingenieurbüros, Rechtsanwaltskanzleien, aber bei uns sind zum Beispiel auch Kirchen oder Sportvereine versichert, oder also die Arbeitnehmer dann in dem Falle oder Zeitarbeitsunternehmen und durch Fusionierungen aber auch die keramische Industrie, Glasindustrie und solche Sachen. Genau, die VBG ist, glaube ich, eine der größten Berufsgenossenschaften in Deutschland. Wir versichern über 10 Millionen Arbeitnehmer, also eigentlich jeder achte Bundesbürger ist bei der VBG versichert. Und ja, was muss man noch wissen? Dass bei uns zum Beispiel auch, wenn man in einer stationären Behandlung ist, also als Patient oder als Rehabilitant, dann ist man auch bei der VBG versichert. Also unabhängig davon, welche andere Berufsgenossenschaft eigentlich. Also angenommen, ich arbeite auf dem Bau, ich bin aber gerade in einer Klinik als Patient oder als Rehabilitant und rutsche da auf einer Urinpfütze aus, dann würde die VBG zahlen. Genau. Also für mich war das auch alles so ein bisschen neu und sehr kryptisch am Anfang. Ich kannte das nur über den Hochschulsport, weil die belehren einen ja am Anfang immer und sagen, ja, wenn ihr hier einen Unfall habt oder wenn ihr nach Hause fahrt, dann müsst ihr das innerhalb von 3 Tagen melden, weil dann müssen wir eine Unfallanzeige schalten und dann ist auch das Prozedere ein anderes, weil man muss dann zum B-Arzt gehen und nicht zum normalen Arzt. Und man kriegt auch die besseren Leistungen, weil die Unfallversicherung muss halt mit allen geeigneten Mitteln den Gesundheitszustand wiederherstellen. Also ist es eigentlich besser, sich die Haxen nicht in der Freizeit zu brechen, sondern eben bei der Arbeit oder auf dem Weg dahin. Genau. Ja, das ist die Unfallversicherung in kurz erklärt. Habt ihr schon da Fragen zu oder?
Gibt es schon Fragen? So generell zur Unfallversicherung? Ansonsten, Ines, erzähl doch mal einfach, also wir kennen uns ja aus Greifswald, du warst ja 8 Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin für die Universitätsmedizin und warst danach beim UKE ganz kurz. Und wie bist du jetzt zur Unfallversicherung gekommen?
Ja, also das war eher Zufall, weil ein Kollege, den ich schon aus Greifswald kannte, der danach nach Lüneburg ging und dann bei der VBG war, hat mich auf die Stellenausschreibung aufmerksam gemacht. Und ich bin eigentlich mit der Fantasie ans UKE gegangen, dort zu habilitieren. Hatte nach Wissenschaftszeitgesetz genau noch 3 Jahre dafür Zeit. Dann wären meine 12 Jahre rum gewesen. Und bin aber in so eine Forschungsgruppe gekommen, die sehr leistungsstark war. Und vom Projekt her waren wir einfach überpowered. Also wir waren 3 Psychologinnen gleichen Alters, die anderen beiden hatten sogar noch eine Psychotherapieausbildung begonnen oder sogar beendet. Und wir alle hatten, glaube ich, das Ziel zu habilitieren. Und es war klar, dass das Projekt eigentlich nur für 2 Doktorandenstellen ausgelegt ist. Ich hatte eine 60%-Stelle und habe aufgestockt mit Ambulanzmitteln, habe also nebenbei eine Ambulanzpatientenaufnahmen gemacht oder auch Adipositasgruppen co-therapeutisch betreut. Und es war klar, auf allen Publikationen werden wechselseitig hinten die Professoren stehen. Es waren 2 Professoren, die das Projekt betreut haben. Und wir anderen 3 werden immer um die Frontposition kämpfen. Und das Projekt wird allenfalls 3 Publikationen abwerfen. Das war ein DFG-Projekt. Es war ein sehr spannendes Projekt. Generell hatten die sehr viele Projekte, die mich interessiert haben. Das Projekt jetzt konkret war zum Beispiel mit Essgestörten. Wir wollten herausfinden, was so Förderfaktoren und Hindernisse auf dem Weg in die Behandlung sind, weil wir aus Studien wissen, dass es ungefähr 3 Jahre im Schnitt vergehen, bis man halt in eine Behandlung kommt. Obwohl das ja ein Krankheitsbild, was sehr offensichtlich ist vom Erscheinungsbild, das ist ja anders, eine Depression sehe ich niemandem an. Aber so eine Essstörung, wenn der BMI dann in die Knie geht, das kann ich einer Person schon ansehen. Und dann fragt man sich doch, warum vergehen 3 Jahre, bis derjenige psychotherapeutische Behandlung bekommt. Und das ist ja auch das Krankheitsbild, wo also mit der höchsten Sterblichkeit 20% versterben. Genau, daher war das sehr spannend für mich, da auch ins Feld zu gehen und so. Aber ich habe halt schnell gemerkt, die verheizen mich in der Ambulanz. Ich habe eigentlich auf dem Blatt Papier irgendwie 40% Ambulanz, aber mache effektiv mehr als die Hälfte der Woche Ambulanz und ganz viele andere Sachen. Und ich komme da irgendwie nicht voran. Und habe dann halt diese Ausschreibung gesehen, habe festgestellt, oh, ist eine volle Stelle, ist eine sichere Stelle, ist entfristet, ich bekomme mehr Geld, also ich bin da E14 eingruppiert, an der Uni hat man ja diese E13-Stellen und hatte dann so die Fantasie, ja, probier doch mal was anderes aus und wenn nicht, sammelst du halt 3 Jahre außeruniversitäre Berufserfahrung und versuchst es dann auf eine Fachhochschulprofessur dich zu bewerben. Weil, das hätte ich jetzt auch gleich bei meinen Tätigkeiten erzählt, das ist eine sehr forschungsnahe, aber auch eine sehr praxisnahe Tätigkeit. Und ich habe weiterhin die Möglichkeit, auch Kongresse zu besuchen oder auch zu publizieren. Zum Beispiel mit Rohdaten, also Routinedaten, die halt anfallen.
Jetzt bei der Unfallversicherung kannst du das
Bei der
weiterhin machen.
Unfallversicherung,
Okay, dann erzähl doch mal kurz dazu. Also, das klang ja so nach Zufall. Also, das war ja nicht dein Ziel, dahin zu kommen. Aber jetzt hast du zufällig
genau. Nee.
Das dann angenommen. Und was ist jetzt so dein Job? Was machst du so einen ganzen Tag?
Ja, also ich bin jetzt seit anderthalb Jahren da und wie ihr gleich merkt, ist mein Tätigkeitsfeld total breit und sehr abwechslungsreich, sehr vielseitig. Ich sitze jetzt quasi, was die Forschung anbelangt, auf der anderen Seite. Also ich stelle nicht mehr Forschungsanträge, sondern ich schreibe Forschungsanträge aus. Weil die VBG ist eine der wenigen Berufsgenossenschaften, die halt Forschungsgelder hat. Übrigens auch die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, die ja der Dachverband aller Träger der Unfallversicherungen ist. Und da, also bei uns, ich glaube, pro Jahr ein bis zwei Forschungsprojekte, die ich da ausschreiben kann. Das heißt, ich bin verantwortlich für die fachliche Planung, Durchführung und ja, das Ganze dann sozusagen auf die Beine zu stellen und auszuschreiben und zu betreuen. Ich kann auch selbst Forschungsprojekte durchführen mit eigenen Daten, also unseren Routinedaten, die halt im Rehabilitationsbetrieb anfallen. Was besteht noch? Also die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, hatte ich auch schon erwähnt, die hat halt Forschungsmittel. Und im Rahmen meiner Tätigkeit bereite ich halt auch diese Gremiensitzungen mit vor. Sprich, ich bewerte fachlich und methodisch Forschungsanträge, die bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung eingereicht werden. Und diese ganzen Gremiensitzungen und so, also der Arbeitskreis Heilbehandlung, der Arbeitskreis Forschung und so weiter, das muss halt alles fachlich vorbereitet werden. Mein Chef ist Jurist und der muss dann halt entsprechend auch gebrieft werden. Ne? Also warum soll irgendein Forschungsprojekt bewilligt werden oder abgelehnt werden oder wo muss nachgebessert werden. Es gibt natürlich auch immer noch fachliche und methodische Gutachten, die extern eingeholt werden, aber eigentlich muss halt auch jede BG dann eben eine Stellungnahme zu diesen Forschungsanträgen abgeben und sagen, ob die Forschungsmittel dafür bereitgestellt werden sollen. Ja, muss ich mal gucken, was mache ich noch? Achso, die Unfallversicherungen sind gesetzlich, also per Gesetz verpflichtet zur vergleichenden Qualitätsanalyse. Heißt, wenn bei uns Versicherte in der Reha-Klinik sind, dann sollen sie ja möglichst ähnliche Leistungen bekommen, unabhängig davon, in welcher Klinik sie sind. Das ist ja ähnlich, wie wenn ich zum Mediamarkt gehe und ich kaufe irgendwie ein elektronisches Gerät, dann soll da das Gleiche drin sein, wie wenn ich zu Saturn gehe. Ne? Und so ein bisschen vergleichbar ist es hier auch. Also dementsprechend ist es unser Auftrag, den Kliniken ein Tool für die interne Qualitätssicherung an die Hand zu geben. Und da kann ich sehr gut auf mein Forschungswissen zurückgreifen. Wir setzen nämlich Fragebögen ein, um die Versicherten vor Beginn der Reha, am Ende der Reha und drei Monate später nach ihrem Gesundheitszustand zu befragen. Und dafür verwenden wir Lebensqualitätsfragebögen, aber auch verletzungsregionenspezifische Fragebögen. Also je nachdem, ob ich was, habe ich was mit der Hand oder habe ich was mit den oberen Extremitäten, habe ich mir die Beine gebrochen, habe ich was mit dem Rücken, kommen halt verschiedene Assessments zum Einsatz und die werden halt also auf einem Fragebogen von den Versicherten beantwortet. Und diese Daten werten wir aus. Und wir haben natürlich auch noch andere Daten von den Reha-Managern, also anders als bei der Rehabilitation durch die Rentenversicherung, haben wir wirklich Leute in 11 Niederlassungen bundesweit, die sich vor Ort um die Versicherten kümmern, aber eben auch um unsere Kunden, das sind ja die Mitgliedsbetriebe, 1,2 Millionen ungefähr. Und diese Reha-Manager fragen wir natürlich auch, wurden die mit dem Arzt vereinbarten Ziele erreicht, wurde alles fristgerecht durchgelaufen, fristgerecht gesteuert, die Reha, ne? Gab es Probleme, Verzögerungen im Heilverlauf und so. Also wir machen es multiperspektivisch, ne? Wir fragen den Arzt, wir fragen die Versicherten und wir fragen die Reha-Manager. Und daraus basteln wir sozusagen einen Qualitätssicherungsbericht. Und diesen Bericht bekommen die Kliniken und sehen sich, also im Sinne von so einem Benchmarking, im Vergleich zu anderen Kliniken. Also Klinik A sieht, wie gut ist Klinik B und wie gut ist Klinik C, natürlich anonym, ich kenne nur ihre Nummer, aber das ist halt nach einzelnen Assessments ausgewertet. Die sehen genau, wo liege ich in der Schmerzbehandlung? Bin ich da besser als andere Kliniken? Wo liege ich bei der Behandlung von psychischen Problemen und so weiter? Genau, und das geben wir den Kliniken an die Hand, ne? Dass sie dann genau wissen, wo sind wir schon gut, wo müssen wir uns verbessern. Das ist unsere Aufgabe. Und dieses Assessment, das wollen wir jetzt auch elektronisch, also auf eine elektronische Datenerhebung umstellen, sodass wir nicht mehr mit Fragebögen arbeiten, die wir dann auch noch, geben wir gerade händisch ein, also eine Kollegin von mir macht das. Und wir werten aus mit das übrigens, also für die Statistiker unter euch, an der Uni hat man ja eher so SPSS, ich habe mich da so in das reingearbeitet jetzt, man kann dann auch Weiterbildungen besuchen. Genau, das machen wir auch. Und
wie groß ist denn das Team so und wie ist die Arbeitsatmosphäre?
Ja, das Team, also es gibt zwei große Ressorts. Das eine Ressort Prävention, das andere Ressort Rehabilitation. Ich bin Area und in meinem Bereich sind ungefähr 30 Leute tätig. Okay. Wobei man da nochmal unterscheiden muss. Es gibt eine Abteilung Regress, also da gehen so die ganzen Widersprüche ein. Ne? So, wir sagen, wir zahlen nicht und die sagen, ich will aber doch die Kohle. Dann gibt es eine Abteilung der Statistik und Daten. Da arbeiten auch wirklich viele Statistiker, auch Leute zum Beispiel, die für die PISA-Studie gearbeitet haben. Die bereiten die Daten auf und stellen sie dann halt anderen, wie zum Beispiel mir, auch zur Verfügung. Und dann halt unser Bereich, der eher so Leistungen steuert. Also wir nutzen ja auch diese Qualitätssicherung zur Steuerung von Leistung. Genau.
Okay. Und du hast einen Chef und der hat wie viel? Der hat alle 30 Leute unter sich?
Mein Chef hat, er sagte mal, in seinem Beritt seien 1600 Leute. Also Okay. Der macht das ja bundesweit. Ne? Also wir sind in der Hauptverwaltung in Hamburg und daneben gibt es ja diese 11 Bezirksverwaltungen im gesamten Bundesgebiet. Okay. Und genau. Und aber jetzt natürlich die Abteilung in der Hauptverwaltung, die hat jetzt so auf 27, glaube ich, sind wir.
Okay, wie ist das Arbeitsklima dort? Und was für Leute sucht ihr so eigentlich?
Arbeitsklima super. Also anders jetzt das komplette Gegenteil zum UKE, ne? Also, aber da in Anführungszeichen, da geht es auch um nichts. Ne? Also die Leute kommen, machen ihre Arbeit, was nicht geschafft wird, wird morgen gemacht. Bei uns in der Reha ist halt ein bisschen mehr Zug drin. Anders als in anderen Abteilungen, wo es noch ein bisschen relaxter ist. Also unser Chef, das ist schon einer, der will immer viel erreichen und ist sehr ehrgeizig und so. Aber ja, es ist halt jetzt nichts so mit Überstunden oder so, ne? Also man schafft es eigentlich recht gut in seiner Arbeitszeit. Und selbst wenn man Überstunden macht, dann ist es mit Zeiterfassung, werden die registriert und man kann dann die in Gleitzeit umwandeln. Ne? Man kann sogar bis zu minus 20 Stunden, glaube ich, machen in diesem Zeiterfassungssystem, falls mal weniger los ist, dass man irgendwie früher gehen kann. Also das ist schon, ja, also innerhalb von Kernarbeitszeiten. Ich glaube, zwischen 6 und 19 Uhr wird die Zeit erfasst. Wir haben echt Leute, die fangen super früh an. Ich bin da immer noch so in meinem Uni-Rhythmus, so vor 9 geht nichts. Und nach 19 Uhr wird aber abgeschnitten.
Ja. Okay, was ist denn euer Arbeitsvertrag sozusagen? Also wie viele Stunden arbeitet ihr in der Woche?
Also mein Arbeitsvertrag umfasst 38,5 Stunden. Mhm. Ich bin aber auch Tarifangestellte, zwar entfristet, aber bei uns gibt es noch einige Kollegen, aber damit haben die jetzt, glaube ich, vor 1-2 Jahren aufgehört, die haben so eine Art Beamtenverhältnis.
Okay.
Und die müssen ein bisschen mehr arbeiten. Ich glaube, die müssen 2 Stunden die Woche mehr ran.
Okay, die haben genau. Einen 40-Stunden-Vertrag dann. Okay.
40,5 sogar, glaube ich.
Ja. Ich frage mal in die Runde. Gibt es Fragen? Habt ihr jetzt aktuell schon ein paar Fragen? Dann macht einfach das Mikrofon vielleicht an. Ansonsten lese ich einfach mal den Chat vor. Simone hatte schon zwischendurch eine Frage, warum du dich wegbeworben hattest, das hast du aber dann beantwortet. Und jetzt kommt noch eine neue. Was ist das Angenehmste an dem Job für dich? Was magst du nicht so sehr?
Ich glaube, das Angenehmste ist wirklich diese Abwechslung. Also ich habe jetzt, glaube ich, noch gar nicht alles erzählt, was ich so mache, aber ich mag es, dass es halt so bunt ist. Und ich mag, dass ich diese Forschungsnähe habe. Und dass ich hier vor allem, anders als in der vorherigen Forschung, sehe, dass das, was ich mache, das wird unmittelbar in der Praxis umgesetzt. Also dieser Transfer. Das ist echt cool. Vielleicht erzähle ich nochmal kurz, wir arbeiten auch eng mit der Prävention zusammen. Die wollen eigentlich, dass Reha und Prävention nicht so getrennt sind. Die sprechen immer von Silo-Denken. Die wollen, dass man da eher so verzahnt und miteinander. Und wir haben ein Präventionsfeld Sport. Bei uns sind versichert die Sportler der ersten und zweiten Liga, also alle bezahlten Sportler, das sind aber meistens so die großen, ja, die, die großen Sportarten, so wie Handball, Fußball, Volleyball, Hockey, Eishockey. Das ist auch gerade ein großes Thema in den Medien, ne? Wir unterstützen Verantwortliche im Sport bei der Beurteilung der Spielerfähigkeit, wenn Sportler eine Verletzung hatten. Das heißt, die müssen ja einschätzen, kann der jetzt wieder aufs Spielfeld, kann er da mitspielen, kann er wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Ist natürlich wichtig, weil wenn die Verletzungen haben, die Beitragshöhen und so weiter, die bemessen sich ja nach dem Verletzungsrisiko. Also jede Branche hat ja einen anderen Tarif bei uns. So, das heißt, die dürfen die nicht zu früh zurückschicken. Und wir entwickeln diese Manuale zusammen mit Experten. Das sind momentan auch Leute vom Deutschen Olympischen Sportbund, Deutsche vom DFB, von Deutschem Handballbund und so weiter. Auch Sportwissenschaftler sind dabei, Mediziner sind dabei, auch Professoren von Universitätskliniker, Physiotherapeuten. Und dann gibt es immer so Konsensusveranstaltungen. Wir nehmen uns dann eine bestimmte Verletzungsart vor, zum Beispiel Kreuzband, vordere Kreuzbandruptur, Sprunggelenksverletzung, Schädel-Hirntrauma war im letzten Jahr dran und diesmal sind Verletzungen der Schulter dran. Das heißt, wir machen so ein Expertentreffen und versuchen dann Empfehlungen zu geben. Das sind natürlich häufig diagnostische Tests, die dann vorgeschlagen werden, anhand derer beurteilt werden kann, darf er wieder spielen, darf er wieder am Wettkampf teilnehmen. Und jetzt gerade wegen Corona mussten wir das natürlich alles abblasen, hatten das alles groß aufgezogen, aber jetzt zum Beispiel machen wir ein dreistufiges Delphi-Verfahren. Also diejenigen, die jetzt aus der Wissenschaft kommen, denen sagt das was, das ist halt so ein Konsensus-Meinungsbildungsprozess. Das macht man schriftlich mit Online-Befragungen, erst eher so offene Fragen und danach wird es dann konkreter und am Ende möchte man eigentlich, also man definiert vorher ein Abbruchkriterium, zum Beispiel 70% Übereinstimmung und man möchte dahinter herausgehen und wirklich handfest irgendwelche Kriterien oder Hinweise dann haben in so einem Manual, wonach die das beurteilen können. Ja, also genau, also auch diese Nähe zur Prävention finde ich spannend, weil ursprünglich, ich war vorher viel in der Reha-Forschung, über 8 Jahre, das war unser Forschungsschwerpunkt in Greifswald und dort halt besonders patientennahe Assessments in der muskuloskeletalen Reha und ich war irgendwann nachher genervt von diesem Reha-Thema und wollte gerne wieder also back to the roots, ne, zur Psychologie irgendwie wieder und war deswegen eigentlich sehr froh über die Stelle am UKE, das war das Institut für Psychosomatik und Psychotherapie, die haben halt auch viel zu Schmerzstörungen geforscht, ne, und zu Essstörungen und solche Themen und als ich dann nachher mich da bewarb, also das war so der eine Punkt, so dieses, willst du wirklich wieder zu diesem Reha-Thema, ich fand das immer so ein bisschen langweilig und so, ne? Ich wollte lieber wieder was Psychologisches machen. Und bin jetzt positiv überrascht doch über die Themenbreite, die mir dort begegnet und auch über die Forschungsnähe. Mhm.
Was magst du nicht so sehr?
Ich bin vielleicht so ein bisschen verwöhnt noch von der Forschung. Ich fand es toll, dass man diese Freiheiten hatte. Und ich fühle mich da sehr kontrolliert, muss ich sagen. Und wenn ich merke, dass das so ein bisschen übergriffig wird, dann fange ich an, das System zu bescheißen, in Anführungszeichen. Ne? Also manchmal ist es echt so, da muss man echt aufpassen, man lockt sich da aus für 5 Minuten, um sich mal ein Brot zu holen, muss dann aber gleich in die Sitzung und kriegt 30 Minuten abgezogen für die Mittagspause. Ne? Da kriege ich ja echt einen Hals. Und dann denke ich mir oft, okay, die 30 Minuten, die habe ich jetzt aber eigentlich gearbeitet und die werden mir abgezogen. Dann kann es schon mal sein, dass ich die 30 Minuten dann nutze, um noch irgendwie Altlasten aus der Forschung zu bearbeiten. Gebe ich echt zu. Also, dass ich dann mal irgendwie in Mails gucke oder so irgendwas für mich mache, weil ich mir denke, oh, ich finde das jetzt ziemlich unfair. Aber so funktioniert halt das System. Es hat ja auch seine Vorzüge, ne? Das finde ich halt doof. Und ich kann, also was heißt doof? Also ich kann natürlich noch sagen, was mir fehlt. Also mir fehlt so ein bisschen der Austausch mit Gleichgesinnten und mit den Studenten natürlich. Ne? Weil man muss von der VWG, also es ist schon so ein bisschen behördig. Und man muss auch sagen, ich habe zum Beispiel so Kollegen, das soll jetzt gar nicht negativ gemeint sein, weil die haben da nichts anderes gesehen. Ne? Die waren da, also eine Kollegin hatte gerade 25-jähriges Jubiläum, die andere hatte 45-jähriges Jubiläum. Also die haben da angefangen und bis zur Rente, ne? Und dann raus. Ne? Und dementsprechend, ja, ist, also muss man sich das dann halt auf das Arbeiten dort vorstellen. Ne? Mhm.
Simone ist hier die Fragestellerin Nummer 1 und sie fragt weiterhin, musstest du etwas komplett neu lernen für den Job Und wo musstest du deine Kompetenzen erweitern?
Wo muss ich
Genau.
das war das letzte?
Also, wo musstest du deine Kompetenzen erweitern? Und musstest du was komplett neu lernen?
Ja, also komplett neu, das war SAS für mich. Aber okay, dadurch, dass man ja Vorkenntnisse in anderen Statistikprogrammen hat, ist es einfach nur wie eine andere Sprache lernen und man darf auch Weiterbildung besuchen und das musste ich komplett neu lernen. Ja, so den ganzen VWG-Kram halt, so eine Reha 3.0, wie läuft das so ab, so das mit dem Reha-Management, auch so drei Kategorien, erweitertes Fallmanagement, also ne, so dieses Bagatellunfälle, wie werden die bearbeitet? Und ich habe dann auch hospitiert und mir angeguckt, wie das alles funktioniert. Also ist ja noch richtig so Poststellen und dann wird das eingescannt und so, wie diese Bescheide da bearbeitet werden und so. Also dieses Ganze, was dahinter steckt, so, um die Prozesse zu verstehen. Aber ansonsten musste ich, glaube ich, nichts neu lernen. Ja. Und die zweite Frage war, was ich neu
Wo
lernen
musstest du
musste?
deine Kompetenzen erweitern?
Kompetenzen erweitern, glaube ich, auch nicht so. Ich glaube, das ist aber das, was man bei jedem Job neu machen muss. Man muss einfach den Chef kennenlernen oder die Vorgesetzten kennenlernen und die Kollegen kennenlernen und dann überlegen, wie man Dinge kommuniziert, mit denen die vorher vielleicht keine Berührungspunkte hat, weil man will ja verstanden werden, ne? Und bei meinem Chef bin ich da mittlerweile auf einer echt guten Ebene so, ne? Der wertschätzt es mittlerweile, dass ich so mit so einem ganz anderen Blick auf die Dinge gucke und kann mir dann aber auch schnell erklären, wie er es braucht. Und sagt aber auch immer wieder dazu, ja, ich finde das gut und machen Sie das weiter so, aber ich brauche es jetzt halt so und so. Und ich verstehe ihn dann auch schnell und kann das auch im ersten Zug gleich umsetzen und dann ist er immer sehr dankbar. Und also das mag ich auch so, dieses in der Wissenschaft ist man so einer von vielen und man hat das Gefühl, man kämpft irgendwie in so einem, also man läuft in so einem Hamsterrad, ne, oder wie auf so einer Rolltreppe, die nach unten fährt und man läuft irgendwie entgegengesetzt. Man darf gar nicht aufhören zu laufen, weil man ist sonst irgendwann unten, ne. Man muss ja irgendwie publizieren und gucken, dass man die Drittmittelanträge da durchgeboxt kriegt und so. Obwohl es da so unglaublich viel Spaß macht. Mein Herz schlägt ja echt immer noch für die Wissenschaft, aber die Wertschätzung, die einem halt dort entgegengebracht wird, das kriegt man so an der Universität nicht, also zumindest nicht am UKE. Ne? Also die sagen dir auch klipp und klar, also wenn sie hier gehen, hier ist eine hohe Fluktuation, ich habe sofort 20 neue Bewerbungen, wenn das mal reicht. Ne? Also an einem Tag. Ne? Das ist mir auch damals gesagt worden, als ich die Stelle da angetreten bin, so dieses 60%, naja, wir kriegen sie schnell auf 100%, weil hier ist eine hohe Fluktuation, kann ich bestätigen. In einem halben Jahr, ich war ja nur ein halbes Jahr da, sind 7 Leute gegangen.
Ja, krass.
Warum soll
Simone hat
das
sich mit
sein?
Kamera eingeschaltet. Simone, möchtest du was sagen? Das sieht so aus.
Ich bin so mit dir. ich bin überrascht, wie ähnlich unsere Erfahrungen sind jetzt, obwohl wir in ganz, also in unterschiedlichen Städten, aber in ähnlichen Institutionen arbeiten. Und mir geht es auch so, dass diese Wertschätzung einfach was ist, auch für die Kompetenzen, die man hat, was ganz toll ist. Ja? Wenn man aus der Wissenschaft kommt und irgendwie immer einen draufkriegt, egal was man macht. Und auf einmal wird das gewertschätzt und gesehen und gebraucht. Von daher
Ja.
danke auch, dass du das teilst.
Ja, ich habe auch schon, als du beim vorletzten Mal vorgetragen hast, habe ich auch festgestellt, das ist so nah, also sowohl unser Werdegang, also du nach Berlin, ich nach Hamburg, dann deine Erfahrung mit dem RKI und meine mit dem UKE und dann aber auch GWA und VWG. Ich wusste gar nicht, dass die sich so nahe sind. So. Ja.
Ja, eine Frage, die damals auch bei Simone gestellt worden ist, ist, welche Leute sucht ihr denn da so? Also was sind so die Job- oder die Studienhintergründe der Leute, die ihr so einstellt?
Also eigentlich alles. Juristen viel, also gerade so Regress und Recht und so. Dann haben wir so eine Abteilung, ich glaube Beitrag und Gefahrentarif oder so heißen die. Klar, auch ne, Gesundheitsökonomen, Leute, die irgendwie, Sportwissenschaftler natürlich auch und Gesundheitswissenschaftler, aber auch BWLer. Wir haben auch eine Öffentlichkeitsarbeit, also wahrscheinlich dann auch so Kommunikationsmanager oder so. Und wir haben halt auch eine riesen Personalabteilung, die auch so Weiterbildungen und so organisieren. Da sind sogar auch Politikwissenschaftler tätig, ne? Also es ist wirklich von bis alles dabei.
Okay,
Und
und wie so das Verhältnis promoviert, nicht promoviert?
da wollte ich auch gerade noch was zu
Ach so.
sagen. beim letzten Trainee-Durchgang, also wir haben immer jedes Jahr so ein paar Trainees bei uns in der Hauptverwaltung, die letzten vier, davon waren zwei promoviert. Die eine kam aus Kassel und hat, glaube ich, Jura promoviert. Die andere kam hier von der Uni in Hamburg und hat Promotion, glaube ich, kurz vorher abgebrochen, kam halt auch von so einem BWL-Lehrstuhl. Die andere war Psychologin und frisch von der Uni und die andere war Gesundheitswissenschaftlerin. Die hat in Bremen ihren Bachelor gemacht und bei Herrn Flesser in Greifswald in Gesundheitsökonomie ihren Master. Und das waren jetzt alle Leute, die von der Uni kamen. Und ich kenne dann noch so ein paar andere Leute. Also klar, das findet sich dann aber auch so in der Kantine zusammen. Die haben eine Kantine und es ist sehr gesellig und echt top Essen und für wenig Geld. Ich mache zum Beispiel auch viel mit einem Kollegen, der arbeitet in der IT. Wir haben eine Abteilung, die heißt Usability. Das heißt, die testen. Der war vorher in der Marktforschung, also kennt sich auch so mit Befragungen aus. Ich leih mir dann immer das Mikro oder so, wenn ich halt so Interviews mache oder so, ne? Das mit aufzeichnen will oder so. Der hat ja immer die ganze Technik und so. Und der macht richtig so auch Blickbewegungen am Bildschirm analysieren, ne? Wo gucken die Leute hin? Wie ist so die Internetseite aufgebaut? Und ist die Bedienung auch intuitiv und so? Also halt auch mal so ein Forschungshintergrund, sage ich mal, ne? Aber klar, die meisten sind wahrscheinlich, würde ich jetzt mal einschätzen, Sofas, also Sozialfachangestellte, ehemals, so heißt es ja nicht mehr. Aber genau, haben halt diese normale Ausbildung bei der VBG. Also die VBG hat halt auch verschiedene Standorte, an denen sie ihre Leute ausbildet. Wir haben im Übrigen auch 5 Akademien, auch vielleicht spannend. Mhm. Angeblich sind diese Akademien der zweitgrößte Bildungsträger Deutschlands. Also die größere Unternehmen, die müssen ja so Fachsicherheitskräfte haben. Ich war am UKE sogar damit beauftragt und hatte jeder immer so ein Amt. Und ich hatte zufälligerweise genau dieses Amt und bin dann nachher zum VWG, auch komischer Zufall. Und man wird da ja geschult, also nicht nur in Erster Hilfe und solchen Sachen, ne, sondern halt auch, weiß ich nicht, Brandschutz und aller Pipapo. Und in diesen Akademien gibt es auch dozierenden Leiter und diese dozierenden Leiter, da hatte ich letztens einen, der hatte irgendwie, wollte habilitieren in Physik oder so, auch komische Konstellation und ein Jurist, die hatten dann halt irgendwie die dozierenden Leitung, ne? Also da sind halt auch viele eben mit Forschungshintergrund oder die vorher an der Uni gearbeitet haben in der Lehre, die dann halt eben hauptamtliche Dozierende sind in diesen Akademien und dann halt auch alle möglichen Berufsgruppen vor sich sitzen haben.
Okay.
Ja, auch spannend.
Klingt auch spannend. Heißen die irgendwie besonders, diese Akademien? Kannst du einen Namen nennen? Oder heißt es dann Akademie der Verwaltungsberufsgenossenschaft oder wie?
Genau, genau.
Okay.
Also wir haben, okay. Ich könnte die jetzt aufzählen, Gevelinghausen, Lautrach. Also die sind irgendwie an sehr entlegenen Orten. Wahrscheinlich, damit man nicht da wegkommt und sich wirklich auf die Weiterbildung konzentriert oder so. Aber eigentlich immer schön gelegen. Ich war in Storkau, das liegt auch irgendwo in der Pampa bei, ich weiß gar nicht, bei Stendal oder so. Aber egal, muss man auch gar nicht wissen.
Das ist okay. So. Ja. Ich gebe es nochmal in die Runde. Möchte noch jemand eine Frage stellen? Was interessiert euch an diesem Berufsfeld? Sind Fragen aufgekommen? Also ihr habt ja sicherlich auch einen Grund, warum ihr heute dabei seid. Sind bisher alle Fragen beantwortet worden? Was kommt da so an Fragen, wenn man das jetzt so hört, wie Ines über ihren Job redet? Nee, wir haben heute stilles Publikum tatsächlich. Die wollen noch nicht. Wir machen nicht länger als eine Stunde, ne? Nach aller spätestens einer Stunde hören wir auf. Also jetzt wäre eure Chance, eine Frage zu stellen. Nee, also ich kann nur noch mal auffordern, schreibt es gerne in den Chat. Ich lese das auch sehr gerne vor, wie Simone das ja auch schon macht. Oder ansonsten macht einfach euer Mikrofon an und stellt diese Frage. Traut euch gerne. Ja, heute ist ein bisschen ruhiger auf jeden Fall. Aber ich hätte jetzt noch mal eine. Wenn du jetzt zurückblickst zu deinem Werdegang, würdest du dich noch mal für diesen Job entscheiden?
Ja, das ist eine schwere Frage. Ich glaube, wenn ich nochmal zurück, also die Zeit zurückgehen, drehen könnte, würde ich, glaube ich. Ich habe den Fehler damals gemacht, in Anführungszeichen Fehler. Ich bin nicht gleich nach der Promotion gegangen. Eigentlich empfiehlt man das den Leuten, dass sobald sie promoviert sind, dass sie den Standort wechseln. Und dann hätte ich halt auch noch mehr Zeit gehabt zum Habilitieren. Aber ich bin halt irgendwie noch 3 Jahre dann in Greifswald hängen geblieben und hatte halt auch irgendwie die Hoffnung, die Fantasie, die Vorstellung, vielleicht auch da zu habilitieren, obwohl mir klar war, dass das eigentlich gar nicht gut ist, weil Inhouse-Berufungen und so gibt es ja auch gar nicht. Und ja, weiß auch nicht, das ist irgendwie, ich hätte wahrscheinlich früher wechseln müssen und dann wäre das auch alles kein Problem gewesen. Ne? So, aber, also ich kann jetzt nichts gegen die Tätigkeit sagen, ne? Aber es ist klar, mein Traum ist es nicht. Ne? Mein Traum wäre schon, dass ich irgendwann eine Professur hätte und dann auch gerne im Bereich klinische Psychologie, Psychotherapie, Persönlichkeitspsychologie kann ich mir noch gut vorstellen. Ich hatte mich sogar auch beworben hier in Hamburg und hätte eine Stelle haben können, habe aber die von der VBG dann genommen, bei der Universität der Bundeswehr, die Helmut-Schmidt-Universität. Und das war sogar eine Habilitationsstelle, aber 75% und keine volle Stelle, mit sehr viel Lehrtätigkeit. Und zwar haben sie ja da dieses Trimestersystem, sodass ich eigentlich nur in den Sommerferien 5-6 Wochen frei gehabt hätte und zwischen den Jahren. Und ansonsten komplett Lehre durch, 9 Monate lang. Und das wäre in der differenziellen Psychologie und Persönlichkeitspsychologie gewesen, hätte ich spannend gefunden. Aber die hatten nur 3 Mitarbeiter, also ich fand das Team sehr klein und sehr, sehr viel Lehre. Also das ist ja immer so, also das hat eher so Fachhochschulcharakter gehabt. Und habe mich dann irgendwie, ich weiß nicht warum, irgendwie dagegen entschieden. Habe so gedacht, ich will mir das noch offen lassen, ob ich wieder zurückgehe an die Uni oder ob ich ja vielleicht doch noch eine Fachhochschulprofessur anstrebe. Ja, so kam es dann, dass ich die VBG-Stelle genommen habe.
Okay. Ist denn die Habilitation immer noch eine Option für dich?
Ja, also ich muss sagen, ich habe die Finger nicht von der Wissenschaft gelassen. Dadurch, dass ich jetzt bei der VBG nur 38,5 Stunden arbeite, habe ich die ganze Zeit parallel immer was in der Wissenschaft gemacht. Ne? Also ich habe ja zum Beispiel im Rahmen dieser vergleichenden Qualitätsanalyse, das Assessment, was wir da einsetzen, ist deutschsprachig. Wir haben schnell erkannt, wir haben viele türkisch, russisch, polnischsprachige Versicherte, sodass ich jetzt dabei bin, zu gucken, welche Assessments können wir halt auch in anderen Sprachen verwenden, stelle da halt sozusagen Nutzungsgenehmigungsanträge und bin gerade dabei, mit der Uni Greifswald und meinem alten Chef in einem Übersetzungsprojekt einen Fragebogen in diese 3 Sprachen zu übersetzen. Ja, der eine Wissenschaftler, der arbeitet an der Grenze zu Syrien, Irak, Iran, der hat die türkische Version übersetzt, ein anderer Kollege aus Polen und ja, wir haben halt dann noch viele Mitarbeiter, die halt einen kulturellen Hintergrund haben und mit denen haben wir eine 2. Vorwärtsübersetzung gemacht und das zum Beispiel reichen wir gerade beim Deutschen Versorgungsforschungskongress ein und ich darf das da vorstellen. Ne? Also das kann ich direkt mit meiner Tätigkeit verbinden, aber ich habe auch mit der Uni Greifswald und ich bin Mitglied der Euroqual, also das ist halt eine Organisation, die Lebensqualitätsforschung zu einem ganz bestimmten Instrument macht. Da bin ich Mitglied und da habe ich auch noch einen Forschungsantrag laufen, beziehungsweise bin gerade dabei, einen neuen einzureichen. Das mache ich in meiner Freizeit. Ich werde dafür nicht bezahlt. Ich kann die Kongresse kostenlos besuchen. Ich kann publizieren mit Kollegen, international auch. Und selbst beim UKE, als ich raus bin, habe ich noch ein halbes Jahr für die weitergearbeitet und die Interviews, die dort geführt wurden, qualitativ ausgewertet und bin dadurch auch noch auf 2 Publikationen drauf. Also ich mache das wirklich im Hintergrund alles weiter, um es mir noch offen zu lassen. Und ja, guck natürlich auch regelmäßig nach Stellen. Ich muss jetzt natürlich vorsichtig sein, was ich hier sage, wenn es hier wirklich online gestellt werden sollte. Und wenn mich da irgendwas anlacht, dann sage ich sicherlich nicht nein. Also ich glaube, ich würde es dann versuchen.
Ja. Okay, also Stelle in der Wissenschaft, Stelle als Professorin. Ja. Oder nach Habilitationsstelle. Okay, gut.
Naja, ich muss sogar sagen, mir wäre sogar lieber eine entfristete Stelle, einfach nur als wissenschaftliche Mitarbeiter, so eine Postdoc-Stelle, aber das gibt es ja einfach nicht. Ne? Weil ich bin eigentlich nicht so scharf aufs Delegieren und Führen. So, das ist eigentlich gar nicht so meins. Also anderen Leuten zu sagen, was sie machen sollen. Ich bin ja eher so das Arbeitstier. Ne? Ich arbeite echt gerne, ich forsche gerne, ich arbeite gerne mit anderen zusammen. Das ist ja eher so meins. Und ich glaube, als Professor, da hat man halt so ganz andere Sachen zu tun, ne? Das Ganze eher so lenken und steuern und ja.
Es gibt noch eine Frage von Maria. Wo sind die Aufstiegschancen beim VBG? Wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
Ja, die gibt es da leider auch nicht wirklich. Das kommt halt auch nochmal oben drauf. Ich glaube, so eine Stelle wie ich habe, es gibt wenige Referentenstellen. Das ist halt so, wie Simone das vor 2 Wochen erzählte. Das sind eher so Funktionenstellen, die dann geschaffen werden. Aber eigentlich sind wir doch alle auf gleichem Level, also bis auf Führungsvorleitung, ne? Einer meiner Kollegen, der mich auch auf die Stelle aufmerksam gemacht hat, ist jetzt seit 3 Jahren dabei. Und der hat jetzt eine Beförderung bekommen im August zum Bereichsleiter. Hat damit so 5, 6 Leute unter sich. Und ich glaube, das wäre die einzige Chance für mich gewesen, da jetzt aufzusteigen. Aber da war ich zu frisch dabei, da war ich irgendwie ein halbes Jahr dabei. Ne? Hätte ich mich auch darauf bewerben können, war eine interne Stellenausschreibung, keine externe. Aber ja, wenn der geht, könnte ich natürlich mich auf die Stelle bewerben. Ne? Aber ich, ja, ich weiß es nicht. Also ich muss gucken, wie
Okay.
sich die Sachen so entwickeln.
Es trudeln jetzt Fragen ein, und zwar von Sibylle: Wie viel Zeit steht dir für die Forschungsprojekte zur Verfügung? Die eine Frage, und kannst du die Themen der Projekte selbst auswählen?
Hallo Sibylle, wir kennen uns auch noch aus Greifswald. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Für die Forschungsprojekte, also bei den Forschungsprojekten hängt es immer davon ab, um was es geht und wie schnell wir die Ergebnisse brauchen. Also ob die praxisrelevant sind. Wenn die praxisrelevant sind, dann muss das alles immer relativ schnell gehen. Aber jetzt so ein Übersetzungsprojekt zum Beispiel, okay, das sollte auch schnell gehen, weil wir ja schnell die anderssprachigen Assessments haben wollten. Aber ja, also wie gesagt, das hängt immer so ein bisschen, Entschuldigung, davon ab, worum es geht. Wir hatten zum Beispiel einmal ein Projekt, das hat total geeilt, das musste ich in 2 Monaten musste ich das durchziehen. Da musste ich nach Mainz fahren und nach Bielefeld fahren und da Leute interviewen. Das waren halt so Fokusgruppeninterviews. Da musste ich die selbst transkribieren, das ist natürlich auch ein Nachteil. An der Uni hast du studentische Hilfskräfte, sagst du hier, hör dir das mal an, tipp das mal ab. Wir haben das zu zweit gemacht, die hatten gehofft, die haben da so ein Tool ausprobiert, was so Sprache in Text verwandeln soll, aber das war überhaupt nicht geeignet. Das heißt Dragon Natural Speaking, falls das jemandem sagt. Und ich hatte echt die Hoffnung, ich spiele das da ein und kriege dann meine Textdatei. Es hat nicht funktioniert. Und wir haben echt 3 Tage lang, eine Kollegin und ich, uns die Finger wund getippt und alles abgetippt. Und dann mussten wir es auswerten. Auf der Grundlage habe ich dann einen Fragebogen entwickelt und dann haben wir eine Online-Befragung gemacht von allen Reha-Managern bundesweit. Das waren so an die 200 Leute. Und die Ergebnisse musste ich auch schnell in eine Präsentation gießen, weil mein Chef die dann halt eben vorgestellt hat im Gremium. Also und da wurden auch wirklich Allokationsentscheidungen im Gesundheitswesen halt auch abgeleitet. Ne? Also es ging darum, brauchen wir die BG-Kliniken? Also ich weiß nicht, ob ihr die BG-Kliniken kennt, aber die BG-Kliniken, die sind halt spezialisiert, zum Beispiel auf Brandverletzungen, auf Polytraumen, auf Schädel-Hirn-Traum oder was halt auch immer. Die schlucken natürlich viel Geld, bieten aber natürlich auch besondere Leistungen. Und das war halt die Frage, okay, haben die denn überhaupt Alleinstellungsmerkmale? Ne? Unterscheiden die sich überhaupt, wenn wir haben hier das UKE um die Ecke, ne? Wir haben hier viele große Kliniken in Hamburg, aber wir haben auch das BG-Klinikum Hamburg-Goberg. Und da ist halt wirklich dann nur eine Frage, wollen wir da nochmal Millionen investieren? Oder sagen wir, wir machen lieber eine Unfallambulanz am UKE und nutzen die Strukturen vom UKE? Also da geht es halt wirklich nachher um Kohle. Ne? Also, und das muss man auch nochmal dazu sagen, bei diesen BG-Geschichten. Wir haben eine Selbstverwaltung. Heißt, wir sind alle, die dort arbeiten, nur Exekutive. Und in dieser Selbstverwaltung sitzen Vertreter von Arbeitgeberseite und Vertreter von Arbeitnehmerseite, weil die Beiträge werden ja von den Mitgliedsunternehmen bezahlt. Und die Arbeitgeber und Arbeitnehmer in dieser Selbstverwaltung, die entscheiden darüber, wird irgendwas bezahlt, wird irgendwelches Geld für irgendein Forschungsprojekt ausgegeben. Das heißt, die haben auch Leute in der Abteilung, die heißt auch Selbstverwaltung, die müssen die Personen, die in diesem Gremium sitzen, die müssen sie briefen und denen erklären, was wir machen. Weil die wissen das ja gar nicht so gut wie wir selbst. Also wir machen das alles, aber wir dürfen es immer nur machen, wenn die sagen, ja, ist okay. Also es gibt zum Beispiel so einen Reha-Ausschuss, da muss ich dann mein Forschungsprojekt vorstellen, was ich plane. Und dann sage ich, okay, also Beispiel Tele-Reha-Nachsorge. Das war ja die andere Frage von Sibylle.
Genau,
Ob ich die Inhalte.
Sibylle präzisiert gerade nochmal eine Frage und schreibt: Ich meine, wie ist der Anteil der Forschung in Bezug auf deine Tätigkeit?
Auf meine Tätigkeit.
Also, wie hoch ist der Anteil?
Ja, so 80% schon.
Okay.
Ja, genau. Und die Inhalte, also ja zum Beispiel, was was für ein Projekt wir ausschreiben. Das kann ich halt auch weitestgehend selbst bestimmen. Also ich kann Vorschläge machen. Jetzt mit Corona zeigt sich, dass das eigentlich ganz gut ist. Unser neues Projekt wird ausgeschrieben im Bereich Telereha-Nachsorge. Und genau, und das muss man dann halt auch eben in diesem Ausschuss vorstellen und denen erklären, warum es sinnvoll ist, dafür Geld zu geben. Mhm. Das sind ja Beitragsgelder, die wir in dem Moment dann ausgeben und dem müssen die dann schon zustimmen.
Okay. Sibylle, wurde deine Frage beantwortet oder ergibt sich noch eine Frage daraus? Mal schauen, vielleicht schreibt ihr noch was. Also Sibylle, ansonsten kannst du... ja, danke. Okay, alles klar. Haben
Sehr
wir
gern.
Sibylles Frage beantwortet. Gibt es weitere Fragen? Noch jemand irgendeine Frage? Maria schreibt noch, habe ich es richtig verstanden, dass es schwer ist, an solche Referentenstellen beim VBG heranzukommen? Ist die eine und nehmen Sie Praktikanten?
Ja, also ich würde schon sagen, dass es nicht so viele Stellen davon gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie es in den anderen Berufsgenossenschaften aussieht. Es gibt ja nicht nur die VBG. Klar, bei uns sind jetzt 10 Millionen Versicherte und das ist ja, wie schon gesagt, jeder achte Bundesbürger. Die anderen haben wahrscheinlich, müssen ja dann auch weniger Versicherte haben. Es gibt ja dann insgesamt nur 9 BG. Aber die anderen sind halt auch nicht so forschungsstark. Ne? Also ich glaube, wir sind schon welche, also die als VBG sind wir Vorreiter, wir gehen oft voran. Und es wird ja in Deutschland mittlerweile, also ich weiß nicht, ob das interner sind, aber davon gesprochen, dass es irgendwann Einheitsträger geben soll. Das heißt, irgendwann wird das Ganze eh fusioniert. Ne? Ich weiß nicht, ob dann auch differenziert wird zwischen Unfallversicherung und Rentenversicherung oder so. Oder ob es dann eine Struktur wird. Wäre ja auch toll, wenn man sich als Versicherter, sage ich mal, online anmelden könnte und dann halt alles irgendwie in so einem Portal hätte oder irgendwie so. Und es ist ja momentan alles noch dieses Formular und jedes von uns haben die Formulare, also ich dachte, den Begriff des Formulars darf ich eigentlich nicht verwenden, weil mein Chef immer sagt, wir sind ein modernes Versicherungsunternehmen. Deswegen gibt es bei uns natürlich keine Formulare, aber die haben trotzdem so Bezeichnungen wie H4921 und irgendwie so einen Großbuchstaben und dann irgendwie ein paar Ziffern dahinter. Ne? Also es sind halt wirklich schon so Dokumente, die dann alle ausgefüllt werden und eingelesen werden maschinell und ja, das, wenn das halt irgendwann mal wegfällt und man weiß es ja nicht. Also in der Schweiz zum Beispiel ist es ja ganz anders. Die SUVA, das ist die Schweizer Unfallversicherung, die unterscheiden nicht zwischen Freizeitunfall und Arbeitsunfall. Das macht alles eine Versicherung. Ne? Mhm. Und da weiß man ja nicht, wie sich das in Deutschland entwickelt.
Okay, also weiß man auch nicht, ob da mehr Referentenstellen oder weniger dann da sind.
Nee, und zu den Praktikanten, es gibt bei uns immer einmal im Jahr so einen Tag, da kommen auf jeden Fall auch Schüler zum Praktikum. Aber ich glaube, das ist eher so ein Schnuppertag von also für Schulen. Ja, ich glaube eher sowas.
Okay.
Dass man da mal sich so, ich weiß nicht, ob das eine ganze Woche ist oder wahrscheinlich eher so, aber Praktikanten weiß ich jetzt nicht. Aber würden wir sicherlich auch, wenn man fragt. Also kann ich mich erkundigen, wenn sie es interessiert.
Genau, Maria, dann schreib doch mal Ines direkt an, wenn du eine konkrete Frage hast und dann erklärt Ines das auf jeden Fall mal.
Gerade ist halt nur schlecht wegen Corona, ne? Also wir arbeiten gerade fast alle aus dem Homeoffice, aber ja, danach bestimmt.
Ja, wir hoffen ja, dass es spätestens im August durch ist, das Thema, oder?
Gut. Ja, natürlich.
Maria schreibt, okay, vielen Dank. Also die Fragen sind beantwortet. Ich gebe nochmal 2-3 Minuten für eine letzte Frage. Wie sieht es bei euch aus? Noch jemand für eine letzte Frage? Gerne auch per Audio, dann haben wir es ein bisschen direkter. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, ja.
Vielleicht gebe ich noch einen kurzen Hinweis. Es war gar nicht so leicht, die Stelle zu kriegen, weil die machen Assessment Center. Also ich hatte erst ein Auswahlgespräch und wurde dann zu einem Assessment Center eingeladen. Ich weiß, dass es viele Bewerber gab, weil zu meinem Bewerbungszeitraum, es gab mal von der Technikerkrankenkasse so ein wissenschaftliches Institut. Da haben halt auch viele Forscher wahrscheinlich gearbeitet oder so. Und das WINEC, vielleicht sagt es einigen nur was. Und ich glaube 2018 oder so, wurde das dann irgendwie abgeschafft und dementsprechend gab es wohl viele Bewerber von der Technikerkrankenkasse von diesem Klinik. Also. Ne? Und das waren natürlich auch starke Konkurrenten dann für mich, weil ich habe auch nochmal in meine Ausschreibung geguckt. Da stand natürlich drin, eine mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Reha und Gesundheitsversorgung. Ne? Dementsprechend waren solche Leute ja eigentlich eher prädestiniert, wenn sie von der Krankenkasse kommen oder so. Ne?
Genau.
Und ich weiß halt, dass die anderen Teilnehmer, die ins Assessment Center geschickt worden sind, alle durchgefallen sind. Und wenn ich halt nicht zugesagt hätte, dann hätten die nochmal neu anfangen müssen.
Also aber erzähl doch mal, Assessment Center, da kriege ich auch oft in meinen Seminaren die Frage, so wie kann man sich darauf vorbereiten, was sind da so die Fragen? Magst du mal ganz kurz, war das mal so erzählen, wie das so war? War das ein Tag, waren das 2 Tage? Wie viele Leute waren da mit drin? War das ein Einzel-Assessment Center, sowas? Und welche Fragen waren da so?
Ja, also ich hatte bislang auch noch nicht viele Assessment Center. Das war für mich mein zweites und das war aber das erste Einzel-Assessment Center für mich. Mhm. Ich hatte davor mal irgendwann ein Gruppenassessment Center, als ich 18 oder so war. Von daher, klar, man kannte das so rein theoretisch so aus dem Studium, ne? Aber so von der praktischen Seite her nochmal was ganz anderes. Also vorbereiten konnte man sich praktisch gar nicht. Klar, man konnte sich irgendwie Sachen zu VBG durchlesen oder ne, so generell zum Gesundheitswesen oder was halt auch immer. Man wusste ja nicht, was kommt. Ja, das Ganze ging 4 Stunden. Als erstes war die Herausforderung, einen extrem langen Fragebogen auszufüllen. Ich weiß aber nicht mehr, welcher das war. Wo die halt so ein bisschen herausfinden wollten, ist man eher so, ja, so der Teamplayer, sage ich mal, ne? Oder ist man eher so der Einzelkämpfer, ne? Und solche Sachen, also ich glaube, das hatte 280 Fragen, die man innerhalb von 30 Minuten beantworten muss. Also das Problem war da eher der Zeitdruck. Ich bin auch jemand, der sehr langsam liest. Und da kam ich dann schon so ein bisschen an meine Grenze und habe aber trotzdem alles geschafft. Ne? Aber bei diesen Assessments weiß man ja immer, also so bei den Fragebögen, die Psychologen, dass es immer gut ist, wenn man nicht extreme Ausprägungen hat. Also ich habe immer geguckt, dass ich irgendwo relativ weit mittig bin, wenn ich das vertreten konnte oder wenn ich mir halt nicht ganz so sicher war, bin ich immer eher so zur Mitte tendiert. Genau, also weil die suchen ja niemanden, der total harmoniesüchtig ist, aber auch niemanden, der hier so Ellenbogen ausfährt oder wenn man halt so als also Führungspersönlichkeit sich herausgestellt hätte, dann wäre das sicherlich auch nicht gut gewesen. Ne? Weil die haben ja jemand ganz anderes gesucht. Und im zweiten Teil habe ich dann 3 Aufgaben bekommen. Ich wurde in einem Raum allein gelassen, konnte mich vorbereiten, hatte Flipcharts. Eine Aufgabe war, ich musste mir ein Forschungsprojekt überlegen, was halt von der VBG gefordert und ausgeschrieben werden sollte. Dieses Forschungsprojekt musste ich dann meinem Chef vorstellen. Das heißt, da war jemand vom Assessment Center, dem ich das dann halt vorstellen konnte. Und musste ihn halt auch dafür überzeugen, warum wir genau dieses Projekt ausschreiben sollten und wie viele Mittel und halt auch alles gleich planen. In einem zweiten Schritt wurden mir 2 Mitarbeiter vorgestellt. Das war dann wieder einer von dem und ein anderer. Wobei der eine Mitarbeiter war ein langjähriger Mitarbeiter, der aber sehr gebunden war durch viele andere Aufgaben und gar nicht mehr so viele Kapazitäten hatte. Der andere war aber noch recht neu. Und genau, meine Aufgabe war es jetzt, Aufgaben zu verteilen. Wen beziehe ich wie ein? In der dritten Aufgabe musste ich einen Streit schlichten. Da ging es halt darum, dass der eine halt total überlastet war durch dieses Projekt, weil er hatte ja eigentlich schon so viel, ich habe das irgendwie kommen sehen, der hatte ja schon so viele Aufgaben. Und der andere, also dann gab es irgendwie so Streit untereinander, weil die sich nicht so gut abgesprochen hatten. Und ja, das musste ich dann irgendwie wieder richten. Und ganz am Ende, es war sozusagen so eine 4. Aufgabe, musste ich mich reflektieren. Ich musste sagen, was würde ich nochmal so machen, was würde ich vielleicht anders machen. Das fand ich eigentlich am einfachsten, wenn man die Sache so aus der Vogelperspektive von der Metaebene so betrachten konnte. Und einfach nur rein analytisch, ne, was habe ich gemacht? Also dadurch kann man denen auch nochmal zeigen, warum man Sachen wie gemacht hat, indem man erklärt, wie man vorgegangen ist. So fand ich eigentlich von Vorteil, wenn die das nicht gecheckt haben oder so. Ganz am Ende, also da waren immer 3 Leute noch anwesend, die das Ganze beobachtet haben, musste ich auch noch Fragen beantworten. Ne? Also warum ich mich da beworben habe und ja, Charakterschwächen, Charakterzüge generell so, ne? Was mich auszeichnet, was mich angreift. Genau. Und das ging, glaube ich, so 4-5 Stunden, ja.
Ja, aber das war intern, mit einem internen
Bereich? Nee, die waren von der Firma Atrop. Und die sind, glaube ich, eine Ausgliederung oder ein Anteninstitut, ich glaube, der TU in Berlin, meine ich.
Ja, sind sie. Genau, kenne ich. Ja. Das sind zum Beratungsunternehmen. Okay.
Genau, der Herr Witzlack. Spannend. Und ich habe hinterher mit dem Herrn Witzlack noch ein sehr, sehr ausführliches Auswertungsgespräch gehabt. Und der hat mir witzigerweise geraten, dass ich nach 1,5 bis 2 Jahren da wieder weggehen soll. Okay. Das fand ich halt irgendwie auch total charmant irgendwie in dem Moment. Ich habe gedacht, oha. Hat auch gesagt, ja, die Lebensläufe werden bunter und ja, also nach dem Motto, ja, also ich habe mit ihm lange sehr, sehr vertraut auch sprechen können und ja, irgendwie kam das dann irgendwie so,
okay,
dass er mir dann dazu geraten hat. Ich fand das aber sehr ehrlich von ihm und habe mich dafür auch bedankt für diese Einschätzung.
Okay, das sind spannende Aussagen. Vielen Dank, liebe Ines, dass du uns daran teillassen hast und auch so ehrlich geantwortet hast. Vielen lieben Dank. Es ist so 3 Minuten vor 19 Uhr und das würde ich jetzt auch zum Anlass nehmen, das Webinar zu beenden. Ich danke dir nochmal recht herzlich für deine Zeit.